Hallo und herzlich willkommen zum Alles wird gut Podcast. Bevor wir beginnen, möchten wir einige wichtige Hinweise mit euch teilen.
Dieser Podcast behandelt sensible Themen wie Selbstverletzung, Suizid und andere psychische Krankheiten. Natürlich versuchen wir grundlegend eine positive Stimmung zu wahren. Doch wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch heute mit diesen Themen zu befassen, hört bitte nicht alleine oder schaltet ab, wenn es euch zu schlecht geht. Zum Schutz unserer Identität verwenden wir Pseudonyme und nennen keine echten Namen von beteiligten Personen. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen, doch wir sind keine Psychologinnen oder Therapeutinnen.
Wenn euch die Themen sehr stark belasten oder triggern, zögert bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Erste Anlaufstellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Eure psychische Gesundheit ist sehr wichtig und es gibt Menschen, die euch unterstützen können.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Passt gut auf euch auf.
Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Alles wird gut. Dein Mental Health Podcast, um dich beim Hören gesehen zu fühlen. Mit Victoria und Lara.
Okay, was mache ich denn jetzt? Also ja, ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Alles wird gut. Voll schön, dass du hier bist und zuhörst. Das ist unsere allererste Folge. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Ich bin Victoria und mit mir hier ist...
Ich bin Lara und ich bin auch aufgeregt. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
So ein bisschen. Das geht mir genauso.
Genau, aber wir finden da schon rein.
Wir finden da rein, das denke ich auch, genau. Und ich dachte mir, am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir mit der ersten Podcast-Folge mal damit anfangen, dass wir uns ein bisschen vorstellen, bevor wir da jetzt so hardcore einsteigen. Wie geht's dir heute, Lara?
Mir geht's gut. Es ist leider etwas warm. Das macht mir immer ein bisschen zu schaffen, aber ansonsten ist alles super. Ich freue mich total, dass wir beide jetzt hier zusammensitzen und anfangen, den Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's richtig gut. Die Zuhörer und Zuhörerinnen können es ja noch nicht wissen, aber ich sitze ungefähr 2500 Kilometer weit weg ja. Von dir. Genau, ich sitze in Nordschweden und hier ist schon Herbst und ich sitze hier mit Pulli und Tee. Also ich bin dem heißen Sommer einfach entflohen.
Richtige genau, Entscheidung.
Von daher geht's mir... Ja, auf jeden Fall. Von daher geht es mir auf jeden Fall richtig gut heute. Ich bin auch mega happy, dass wir das endlich machen. Und ja, ich glaube, wir haben da beide lange von geträumt.
Ja, und jetzt sitzen wir hier. So schnell kann es gehen.
Und jetzt sitzen wir hier. Wahnsinn. Super. Okay, dann werde ich mich jetzt einfach mal vorstellen. Und dann stellst du dich vor.
Ja.
Und dann... Wissen die Leute da draußen so grob, mit wem sie es zu tun haben? Also, mein Name ist Victoria. Ich bin 28 Jahre alt und bin im Mai nach Nordschweden gezogen. Ist also noch gar nicht so lange her. Ich habe einen Dalmatiner, die ist 11 Jahre alt und heißt Frieda. Also, wenn ihr es mal tapsen im Hintergrund hört, das ist meine Frieda. Und wenn ihr es lauter tapsen hört, das ist mein Mann. Der lebt auch noch hier. Und genau, dann würde ich noch einen Fun Fact, nennt es wie ihr es wollt, mit euch teilen, der mich einzigartig macht oder vielleicht dabei hilft, sich daran zu erinnern, wer ich bin. Ich kann die Energie eines Menschen sehen in Farben und Formen, wenn jemand vor mir steht. Also leider kann ich Laras Energie heute nicht sehen. Aber normalerweise klappt das ganz gut.
Finde ich gar nicht so ein Fun Fact. Das ist sowas richtig Besonderes irgendwie. So Fun Fact ist für mich sowas was Witziges oder so.
Mir ist echt nichts eingefallen. Ich finde das mit den Fun Facts schwierig.
Ja.
Ein Fun Fact wäre noch, dass ich fast jede Folge von SpongeBob Schwammkopf mitsprechen kann, aber
ja, das ist ein
irgendwie
Fun Fact.
Hatte ich gedacht, das nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Aber egal, haben wir das geklärt? Dann stell du dich doch mal vor, Lara.
Genau, ich bin Lara. Ich bin 31 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Und ich habe auch einen Hund. Also die kann auch mal im Hintergrund umherlaufen oder auch mal bellen. Und dann habe ich jetzt seit neuestem auch noch ein Pferd. Und ein Fun Fact über mich, da habe ich mich auch sehr schwer getan. Aber ich habe einfach gesagt, okay, das beschreibt mich irgendwie schon sehr gut. Pünktlich zu sein ist für mich einfach 30 Minuten vor der verabredeten Zeit am vereinbarten Ort zu sein.
Wow.
Also überpünktlich irgendwo zu sein. Je nachdem, wie wichtig das der Termin ist.
Ja, das ist so deutsch, ja. Also, in Schweden würdest du da viel vor verschlossenen Türen stehen.
Ja, würde ich das wahrscheinlich mir auch abgewöhnen, aber nee, wahrscheinlich auch nicht. Es geht nicht.
Ja. Ja, ja. Ja, aber ist cool, dann kannst du immer die Gegend erkunden vorher.
Ja, es ist halt leider auch manchmal sehr schwer, wenn ich dann irgendwie mit meiner Schwester irgendwo hin möchte und sie ist so eine Person, die, ja, wenn wir sagen, wir fahren 17.30 Uhr los, zieht die sich 17.30 Uhr an. Und dann geht bei mir schon der Puls, weil ich so denke, 17.30 Uhr losfahren.
Oh, schöner Trigger.
Genau.
Schöner Trigger.
Trigger ist eine richtig gute Überleitung zu unserem Thema.
Voll. Das habe ich auch gerade gedacht. Super Überleitung. Nämlich kommen wir nochmal zu der Frage, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das? Und ich hatte mir gedacht, wir beantworten das so ein bisschen zusammen. Also was wir machen, ist ja relativ klar, wir machen ja einen Podcast und ihr habt es am Logo gesehen, das ist ein Mental Health Podcast, geht also um die Gesundheit von ja, der Psyche, dem Geist, ein bisschen der Seele vielleicht. Oder was, wie würdest du sagen, was wir hier machen?
Ja, das beschreibt es ganz gut und ich finde auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach auch zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und
ja,
dass wir, genau. Also dass viele Menschen damit vielleicht auch strugglen und vielleicht geben wir auch ein bisschen Tipps, die die eine oder andere Person mitnehmen kann. Und vielleicht das machen wir hier.
Genau. Uns ging es vor allen Dingen wirklich jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder daran, dass es uns darum ging. Es gibt so viele Mental Health Podcasts, wo Wissen geteilt wird, wo man wirklich viel lernen kann, was toll ist. Aber wir beide haben eine Mental Health Podcast vermisst, wo wirklich authentisch über Probleme gesprochen wird, so dass man sich nicht mehr alleine fühlt, weil da wirklich Menschen sitzen, die sagen, ich struggle, Englisch-Deutsch, ich kämpfe damit fast täglich mit diesen Problemen und das wollen wir hier gerne machen, euch das Gefühl ja geben, dass ihr nicht alleine seid.
Genau. Ich erinnere mich noch, hatte ich glaube ich gesagt, irgendwie zum Beispiel Zähne putzen oder so, dass das in der Depression manchmal echt schwer ist, sich aufzuraffen, ja, die Zähne zu putzen oder die Haare zu waschen. Und genau, es soll ja nicht ja nur um Depressionen gehen, sondern allgemein um die mentale Gesundheit. Aber genau, man ist
genau
nicht alleine.
Oder, genau, oder in einer Panikattacke durch den Rewe zu laufen und jetzt nie zusammenzubrechen und zu heulen, sondern
ja
es irgendwie zu fühlen und irgendwie damit klarzukommen. Ich kann mich daran noch gut erinnern. Einer der ja Gründe, warum ich hier hochgezogen bin. Genau. Und ja, was erwartet euch? So wie wir es gerade schon beschrieben haben, wir werden ganz, ganz viele Themen ansprechen, ganz, ganz viele verschiedene Themen aus Bereich Psychologie, mentale Gesundheit, Beziehungen und werden immer Wissen natürlich vermitteln zu dem Thema. Manchmal sind es mehr Statistiken, manchmal mehr Definitionen oder was immer zu dem Thema gerade da ist und werden dann über unsere Erfahrungen sprechen, wie wir damit umgehen und wie wir das für uns gelöst haben.
Ja, was mir gerade noch einfällt zu dem Thema, wer sind wir? Was machen wir denn eigentlich neben dem Podcast? Also das können wir auch rausschneiden. es fällt mir nur gerade ja ein, dass mich das interessieren würde, was Menschen noch arbeiten, die mit Mental Health Problemen zu tun haben. Also ich kann ja mal anfangen.
Ja. Mhm.
Ich bin Angestellte bei einem Medienunternehmen und bin dort als Assistenz angestellt. Und ich mache mich gerade noch selbstständig mit Webdesign. Genau, das sind die zwei Sachen, die ich mache. Aber ich dachte so, vielleicht ist das nochmal ganz nett zu wissen und wie man da im Arbeitsalltag zurechtkommt mit dem Beruf.
Ja, das stimmt. Das stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht.
Was machst du denn?
Ich Ich habe in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, was viele verschiedene Herausforderungen mit sich gebracht hat und war zuletzt selbstständig als Videoproduzentin in Berlin. Und jetzt in Schweden bin ich im Moment sehr glückliche Hausfrau von einem reichen Ehemann und genieße das im Moment sehr. Ich auch gar nicht drüber lügen, das ist einfach toll und bin aber auch dabei, mir hier eine Selbstständigkeit aufzubauen im kreativen Bereich und muss da aber gucken, was sich ergibt. Ich bin da total offen und entspannt und ja, bin da sehr dankbar, in dieser Position zu sein gerade.
Ja, das ist doch schön, das ist mir nur noch so eingefallen, weil ich dachte, das könnte auch interessant sein für die Menschen, die zuhören.
Das stimmt. Ja, cool. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt alle eine ganz gute Idee davon habt, wer wir sind, was wir hier machen, was euch erwartet. Und wir hoffen, dass ihr jetzt noch da seid und da bleibt und jetzt nicht einfach gegangen seid. Das wäre schade. Und dann wollen wir dann jetzt schon in das Thema einsteigen heute. Was denkst du?
Ja, klar. Würde sagen, cool. Ja, machen wir.
Okay, machen wir. Na dann, wir steigen heute ein mit dem Thema Erfahrung mit Psychotherapie. Wir haben uns gedacht, das ist ein relativ softer Einstieg und der enthält super viel Persönliches von uns, ist aber auch noch nicht zu tief oder herausfordernd. Das war so die Idee. Und bevor ich jetzt direkt einsteige mit Definitionen und Statistiken und all dem, damit wir erstmal ein gewisses Grundlagenwissen haben, würde ich gerne wissen, was deine Gedanken grundlegend zum Thema Psychotherapie sind, Lara.
Meine Gedanken dazu erstmal sind, ein langer, schwieriger Weg. Also erstmal, um überhaupt sich einzugestehen, dass man eine Therapie braucht. Dann den Willen zu haben, das auch wirklich zu machen. Und dann überhaupt einen Therapieplatz zu finden. Das sind so meine ersten Gedanken dazu. Zum Thema Psychotherapie. Und hilfreich, ja, wenn man es denn dann hat. Wenn man, ja, also selbst wenn man einen Platz hat, das ist ja immer noch dann so ein bisschen so ein Spiel, ob man auch wirklich jemanden hat, mit dem man gut zurechtkommt, mit dem Therapeuten oder Therapeutin. Ja, genau, aber das sind meine Gedanken dazu.
Ja. Ja, cool. Dann bin ich gespannt, wie du am Ende drüber nachdenkst. Ach so, das können wir vielleicht noch kurz ergänzen zum Ablauf vom Podcast. Ich bin nur heute der Host, erstmal. Wir machen das nämlich abwechselnd. Nächste Woche wird Lara der Host sein vom Podcast und ich werde mehr oder weniger nichts über das Thema wissen, was sie mitbringt, und werde mich überraschen lassen von dem, was sie erzählt. Und für heute bin ich der Host und habe alle Infos zusammengesammelt, vorbereitet und werde durch die Folge durchmoderieren. Und damit wechseln wir uns aber zweiwöchentlich ab.
Genau, deswegen habe ich jetzt noch nicht so viel gesagt. Oder halte mich zurück, ja, wenn es jetzt weitergeht.
Genau, genau. Ja, cool. Dann starte ich jetzt mal rein in den Bereich Statistiken und Definitionen. Fangen wir mal an mit den schlechten Neuigkeiten und den aktuellen Statistiken und gehen danach eher in die etwas positiveren Ausblicke. Zu den ganzen Statistiken muss ich dazu sagen, ich habe jetzt kein Statista Pro abonniert, um die genauen Quellen für die Statistiken rauszufinden. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier als Quelle Statista angebe. Früher oder später können wir uns vielleicht das Pro-Abo für Statista leisten und dann die genauen Quellen angeben. Ihr findet die Quellen in der Folgenbeschreibung oder in einem Google Docs-Dokument, was wir euch mit verlinken, je nachdem, was euch lieber ist. Die wichtigsten Krankheitsarten für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland im Jahr 2022 waren psychische Störungen auf Platz 4 als eine der häufigsten Ursachen für Krankheitstage oder Arbeitsausfälle von berufstätigen Menschen in Deutschland auf Platz 4. Laut dem Statistischen Bundesamt kamen von 2015 bis 2019 8.000 Therapeuten und Therapeutinnen für Psychotherapie dazu. Die Zahl ist also von 40.000 auf 48.000 gestiegen. Und je nachdem, welche Medien man konsumiert, wird davon gesprochen, dass das eigentlich ausreichend sein sollte. Bei über 83 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen empfinde ich das als eine absolut absurde Aussage. Mhm. Man wartet derzeit immer noch durchschnittlich 5 Monate auf einen Therapieplatz. Und laut einer Studie von AXA, die 2023 über circa 1 Monat mit 1000 Deutschen online durchgeführt wurde, sagen 31% der Befragten, dass sie psychisch erkrankt sind. Die Hälfte der weiblichen Teilnehmerinnen, die Hälfte, das sind 50%, geben an, in keiner guten psychischen Verfassung zu sein. Zugegeben, 1000 Menschen als repräsentativ für 83 Millionen zu bezeichnen, ist ziemlich hochtrabend. Doch selbst wenn man die Zahlen eventuell realistischer anpassen würde, wie auch immer das genau funktionieren soll, ich war jetzt in Statistik nie die Ultra-Nummer 1, aber wenn man einfach mal davon ausgeht, dass 15% der Bevölkerung in irgendeiner Form psychisch erkrankt ist, das ist die Hälfte von 31%, die eigentlich angegeben wurden, dann wären fast 13 Millionen Menschen in irgendeiner Form psychisch erkrankt und bedürfen eigentlich Hilfe. Wie genau sollen da jetzt 48.000 Therapeuten und Therapeutinnen helfen? Woran liegt das, dass wir so dermaßen wenig Therapieplätze haben, obwohl wir doch so viel mehr bräuchten? Um in Deutschland über die Krankenversicherung versicherte Menschen behandeln zu dürfen, braucht eine ausgebildete und studierte Therapeutin oder ein Therapeut einen sogenannten Kassensitz. Diese werden von kassenärztlichen Vereinigungen gesteuert und vor allem begrenzt. Es soll kein Überangebot in Ballungsgebieten oder Großstädten geben, aber auch keine Unterversorgung in ländlichen Regionen. Der Kassensitz ist damit ortsgebunden. Diese Bedarfsplanung basiert auf komplexen Berechnungen aus dem Jahr, halt dich fest, 1999.
Wow.
Wurde zwar 2019 etwas angepasst, passt jedoch einfach immer noch nicht zur Realität. Der tatsächliche Krankenstand einer Region wird bei der Berechnung auch nicht berücksichtigt und auch die Bevölkerungszahlen, auf deren Basis die Berechnungen auch heute noch durchgeführt werden, ist nicht akkurat. Und da liegt der größte Witz. Die Krankenkassen gehen derzeit von einer Vollversorgung in den meisten Gebieten Deutschlands aus. Neu ausgebildete, motivierte Therapeuten und Therapeutinnen haben also kaum eine Chance auf einen Kassensitz und haben daher nur die Möglichkeit, entweder Privatpatienten und Patientinnen oder Selbstzahler zu behandeln. Kurzum, es gibt verdammt viele Menschen, die Hilfe bei der Behandlung ihrer psychischen Beschwerden bräuchten, und dem entgegen stehen verdammt wenige extrem überarbeitete Therapeuten und Therapeutinnen, die so vielen Menschen gar nicht gerecht werden können. Und am Rande stehen die ausgebildeten, studierten, jungen Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die helfen möchten, es aber nicht dürfen. Aber kommen wir zu den guten Nachrichten.
Endlich gute Nachrichten. Ja.
Deutschland war 2019 auf Platz 3 der Länder Europas mit den meisten Psychiatern pro 100.000 Einwohner. Besser aufgestellt waren nur die Schweiz und Liechtenstein. Wir sind also im Vergleich gar nicht mal so scheiße. Prinzipiell sind die Chancen, in Deutschland behandelt zu werden, wenn man psychische Beschwerden hat, also verhältnismäßig hoch. Vor allem, wenn man sich auf die Wartezeit einlassen kann und aktiv nach Hilfe sucht, wird man früher oder später fündig und die Hilfe wird dann sogar von den Krankenkassen bezahlt und bringt in den meisten Fällen auch sehr viel. Wenn man nun eine Zusage für einen Therapieplatz hat, wie genau läuft das dann ab? Bevor wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, würde ich auch da gerne die Grundlagen erklären für alle, die jetzt nicht so genau wissen, wie eine Therapie abläuft. Denn selbstverständlich sind unsere Erfahrungen sehr individuell und auch ihr werdet ganz eigene Erfahrungen gemacht haben oder in Zukunft machen. Deshalb hier ein kleiner Basic-Überblick. In der Regel trifft man sich das erste Mal mit seiner neuen Therapeutin oder dem Therapeuten zu einem Erstgespräch, bei dem sich beide Menschen kennenlernen können. Dabei geht es darum, herauszufinden, ob man auf rein menschlicher Ebene gut miteinander arbeiten kann und ob sich die Patientin oder der Patient sicher und wohl fühlt. Natürlich wird der oder die Therapeutin auch die Schwere der psychischen Erkrankung einschätzen und entsprechende Vorschläge zum weiteren Verfahren der Therapie besprechen. Falls beide Menschen die gemeinsame Arbeit fortsetzen wollen, legt der Therapeut oder die Therapeutin die Anzahl der Stunden fest und beantragt diese bei der Krankenkasse. wie häufig, also ob man mehrmals pro Woche, wöchentlich oder monatlich Sitzungen stattfinden, hängt ganz von der Schwere der Erkrankung und der Verfassung der Patientin oder des Patienten ab. Genehmigt die Krankenkasse den Antrag, geht von da an alles sehr leicht und flüssig, zumindest was das Organisatorische anbelangt. Denn selbst wenn beide Parteien während der letzten Sitzungen feststellen, dass eine Fortsetzung der Therapie notwendig ist, werden die zusätzlich beantragten Stunden in den meisten Fällen genehmigt. Sobald beide Parteien sich einig sind, dass eine Heilung stattgefunden hat oder sich die Gesamtsituation derart stabilisiert hat, dass eine weitere Behandlung nicht notwendig ist, schreibt der Therapeut oder die Therapeutin ihren Abschlussbericht und die Therapie ist beendet. So viel zur ganz groben äußeren Therapie. Was genau während der Therapiesitzungen abläuft, ist dermaßen individuell, dass es mir einfach wenig sinnvoll erscheint, überhaupt zu versuchen, das in irgendein Schema zu pressen. Aber damit ihr trotzdem eine Vorstellung davon bekommt, werden Lara und ich jetzt unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wow, das ist unfassbar privat, was wir jetzt hier teilen. Das wird mir gerade bewusst. Ja, und ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Womit fühlst du dich wohl?
Ich weiß jetzt gar nicht so, was wir einfach, also ich kann auch sehr gerne anfangen und einfach sagen, ein Mensch da draußen, ich fühle mit euch, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einem Therapieplatz. Ich weiß, wie schwer das ist und dass man auch leicht mal zwischendurch die Hoffnung verliert. Aber unser Podcast heißt ja nicht umsonst, alles wird gut. Es wird am Ende auch alles gut. Und ja, ich würde einfach so ein bisschen erzählen, also bei mir war das schon, seit ich Teenager bin, dass ich jetzt nicht klinisch oder von irgendeinem Arzt festgestellt, aber dass ich selber einfach so ein bisschen wusste, da stimmt irgendwas nicht mit mir. Und ich habe auch schon in Teenagerzeiten angefangen, mit mich selbst zu verletzen. Und damals hatte ich, also ich bereue es heute immer noch, ich hatte das dann, eine Freundin hatte das gesehen an meinem Arm oder so und dann hatte sie dem Lehrer Bescheid gesagt. Dann wurde ich bei den Lehrern vorgeladen, dass ich mich da hinsetzen soll und darüber reden soll und so. Ich dachte,
oh mein Gott,
garantiert nicht. Und dann haben die auch mit meinen Eltern gesprochen und
oh mein Gott.
Ja, das war so ein bisschen cringe einfach. Also wirklich so, oh Gott.
Das klingt furchtbar. Oh mein Gott, ja.
Dann habe ich das halt einfach so, also ich hatte damals dann auch schon geguckt, ob es Therapeuten gibt, aber man ist einfach so erschlagen davon irgendwie gewesen, wie dieser ganze Prozess ist, weil was du jetzt so schön vereinfacht dargestellt hast, ist ja gar nicht so einfach, ne? Und ja. Dann habe ich auch irgendwann wieder aufgehört, also nach Therapeuten zu suchen. Und das passt auch zu unserer nächsten Folge. Dann so in meinen Mitte-20ern hatte ich nochmal so eine richtig schlechte Phase. Und dann bin ich einfach habe ich mich in eine Tagesklinik einweisen lassen und bin darüber dann an eine Therapie gelangt. Aber es war auch ein steiniger Weg, deswegen meinte ich, man muss sich erstmal eingestehen, dass man überhaupt eine Therapie braucht. Weil das ist schon der erste Schritt und man muss ja auch was verändern wollen. Und das finde ich erstmal so als Einstieg, so war mein Weg. Und ich bin dann durch die Klinik, bin ich dann noch, als ich mit der Klinik, da war ich glaube ich 8 Wochen, dann bin ich in so eine psychiatrische Institutsambulanz gekommen. Also die haben mich übergangsweise psychologisch betreut. Und aber die haben gesagt, ich muss bis dann und dahin einen Platz bei irgendeiner Therapeutin finden. Sonst bin ich da raus aus der Klinik. Also die betreuen mich dann nicht weiter. Und,
aber haben die dir geholfen, jemanden zu finden?
Nein. Das musste man alles schön alleine machen. Also sie haben nur gesagt, wie man es machen kann. Also es ist relativ schwer. Also ich verstehe das auch, wenn man in Depressionen oder irgendeine Art von Hilfe braucht, je nachdem welche Krankheit, also was man jetzt hat, ne? Dass man da einfach nicht seinen Arsch hochkriegt und sagt, ich mache das jetzt. Und diese ganzen Rückschläge dann immer, wenn kommt, ja, wir haben keinen Platz mehr oder sie kommen auf eine Warteliste für 6 Monate, ja, bis dahin könnte es vielleicht schon vorbei sein, so, ne? Also, das ist immer ganz, ganz schwer jetzt so. Genau, das erstmal so als Einstieg, weil ich jetzt auch nicht zu viel Redeteil übernehmen möchte.
Ja, also bei mir war das ähnlich wie bei dir. Ich bin auch im Jugendalter, ich glaube mit 12, habe ich angefangen, mich selber zu verletzen und ich war einfach super viel alleine. Und ja, woher das jetzt genau kam, habe ich bis heute nie genau ergründet. Aber ich habe dann, glaube ich, mit 14 irgendwann gesagt, ich möchte das eigentlich nie mehr und kann aber nie so wirklich aufhören und habe mich dann einer Freundin anvertraut. Meine Freunde wussten davon, haben aber zum Glück niemandem was gesagt, auch nicht meinen Eltern oder irgendeinem Lehrer. Es wäre das Schlimmste für mich gewesen. Ja, deswegen, das ist Horror. Also, ja, nee, bei mir war das zum Glück anders. Ich habe mich dann selber dazu entschieden, dass ich jetzt Hilfe brauche. Und ich bin in einer Kleinstadt in Sachsen groß geworden, wo auch so jeder jeden kennt irgendwie. Und dadurch war das Angebot auch relativ klein. Und dann habe ich halt gefunden, dass es eine Kinder- und Jugendtherapieeinrichtung gibt da. Und habe mir da den Anmeldebogen ausgedruckt, selber. Den Anmeldebogen komplett alleine ausgefüllt, mit dass ich mich eben selbst verletze, dass ich suizidgefährdet bin. Und ich weiß gar nicht, was die noch alles wissen wollten, eben alles zu Gewicht, Größe, also so eine Basic-Fakten irgendwie. Ja, und dann war für mich die größte Hürde, das meiner Mutter hinzulegen, dass sie das unterschreibt. Weil das musste natürlich von jemandem über 18 eingereicht werden, dieser Antrag sozusagen. Ja, und das hat sie dann gemacht und dann bin ich relativ schnell angerufen worden und war dann auch direkt beim Chefarzt und der hat mich auch direkt gefragt, ob ich in die psychiatrische Klinik möchte, ob ich wirklich so suizidgefährdet bin, dass die mich praktisch unter Beobachtung stellen wollen. Ich finde es total cool, dass er mir die Wahl überlassen hat und nie einfach gesagt hat, wir überweisen dich jetzt. Und ich habe gesagt, nein, ich werde mir nicht das Leben nehmen. Ich werde zu Hause bleiben. Und obviously, ich sitze hier, hat das funktioniert. Und meine Erfahrung mit dieser Kinder- und Jugendtherapie, wo ich war, war unfassbar toll. Diese Menschen haben mir literally das Leben gerettet. Also, das war wirklich eine unfassbar tolle Erfahrung. Und dann hatte ich noch ein paar andere wilde Erfahrungen. Während meiner Ausbildung hatte ich einen totalen Zusammenbruch. Also ich habe dann die Kinder- und Jugendtherapie irgendwann abgebrochen, weil ich wirklich raus war aus diesem ganzen Selbstverletzungsthema. Und weil ich derart stabil war, habe ich mich auch selbst eingeschätzt, dass ich gesagt habe, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und dann hatte ich während meiner Ausbildung, weil meine Chefin mich extrem gemobbt hat, ich war 17 und alles, was ich nicht wusste, war halt meine Schuld und ich bin halt einfach zu dumm zum Existieren. Das war die Message, die sie mir täglich vermittelt hat und logischerweise hatte ich dann irgendwann einen Totalzusammenbruch und dann ist eine Arbeitskollegin mit mir zum Krankenhaus gelaufen, weil wir beide kein Auto hatten und ja, dann sind wir zum Krankenhaus gelaufen und da hat sie mich einfach bei der Psychiaterin des Krankenhauses hingesetzt, weil sie einfach nicht wusste, was sie mit mir machen sollte. Und no surprise, diese Psychiaterin wollte mir natürlich direkt Tabletten verschreiben, damit ich meinen Scheiß geregelt kriege. Und ich habe ihr gesagt, ich brauche keine Tabletten, ich brauche Hilfe. Ja, und dann hat sie mich mehr oder weniger weggeschickt und meinte halt, ja, wenn es wirklich gar nicht geht, dann kann ich sie in die Psychiatrie von unserer Stadt sozusagen überweisen und kann denen sagen, dass sie da hingehen sollen. Und da habe ich gesagt, ja, whatever, Hauptsache mir wird geholfen, dann meld mich da halt an. Und dann bin ich, glaube ich, 2 Wochen später zu der Psychiatrie gegangen. Die hatten dann ein Bett für mich frei, also ich hätte wirklich da bleiben können. Aber das wird jetzt super viele Klischees be bestätigen und bitte, bitte, bitte glaubt mir nicht, jede Psychiatrie ist so. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt und die haben dort ihr Bestes gegeben, was sie konnten. Aber diese Psychiatrie war literally wie im Film mit Gefängnisgittern und abgerissener Tapete und wirklich wie 1960. Ich bin da rein und für so einen krass feinfühligen Mensch, wie ich das bin, so ich spüre einfach die Energie in einem Raum. Nein. Alles in mir hat geschrien, nein. Und dann kam noch dazu, dass die mir gesagt haben, du darfst, ich glaube, es waren 4 Wochen, kein Handy haben, keinen Kontakt nach außen, keine Besuche, kein Verlassen der Klinik. Und das hat mir krass Angst gemacht, einfach damals, weil ich auch nach wie vor von meiner Familie keinen Support hatte. Und wenn ich dann noch nicht mal meine Freunde sehen durfte oder Kontakt zu meinen Freunden haben durfte, die die einzigen waren, die mir Stabilität gegeben haben im Leben, das kam für mich gar nie in Frage. Ja, und dann bin ich wieder gegangen. Ja. Und das Bett blieb frei.
Verständlich.
Und dann habe ich, ja, also es wäre mir echt, das war mir echt zu krass. Und dann habe ich über eine Bekannte, also erstmal habe ich dann ein paar Wochen später wieder heulend bei meiner Hausärztin gesessen mit einem neuen Nervenzusammenbruch. Und die hat dann bei der Krankenkasse den Antrag gestellt, dass ich eine Therapie bekomme. Und dann habe ich über eine Bekannte, die jemanden kennt, einen Therapieplatz eben bei der Bekannten bekommen, was mehr oder weniger problematisch war, weil die kannte meine Familie. Ja. Und kannte mich und es war halt nicht unvoreingenommen, ja, sozusagen, die Therapie bei ihr. Nichtsdestotrotz hat der Satz, den sie mir damals gesagt hat, extrem geholfen. Sie hat zu mir gesagt, Victoria, nicht Sie gehören auf diesen Stuhl, sondern Ihre Chefin. Und das hat so krass dieses Gefühl genommen von, mit mir stimmt was nie, ich bin zu dumm, ich bin zu schwach, ich bin zu sensibel. All diese Glaubenssätze, die meine Chefin in mich reingeprügelt hat über die Jahre, hat diese Therapeutin mit diesem einen Satz praktisch aus meinem Gehirn gewischt. Ja. Also das hat extrem viel gebracht. Ja, genau. Willst du noch was, also erzähl du noch was oder sag was. Wir finden den Flow noch.
Ich wollte noch so ein bisschen in die Richtung auch schon als Hinweis oder Tipp auch für die Menschen, die jetzt zuhören und vielleicht in der Situation sind und sagen, okay, oder vielleicht erstmal an dem Punkt sind und zu sagen, brauche ich Therapie oder nicht? Weil ich habe auch immer gedacht, ja komm, andere haben, der Ton ist schon wieder weg. Ja. So, wir sind jetzt wieder da. Wir hatten eine technische Störung und mussten die Aufnahme stoppen, die vorherige, und jetzt nochmal neu starten.
Wie das so ist bei der ersten Folge.
Genau. Wir müssen auch erstmal dazulernen.
Ja, genau. Und du hast gerade davon gesprochen, dass man dass man sich selber das wert sein sollte, zur Therapie zu gehen.
Genau, und jedes Problem ist wichtig und man sollte sich selber nicht so runterstufen und sagen, ach, ich habe doch gar keine Probleme. Ja. Das finde ich diesen ersten wichtigen Punkt, über den man sich so klar werden muss. Und ich finde, du warst einfach schon vom Kopf her viel, viel weiter, dass du einfach gesagt hast, okay, ich fülle das jetzt aus schon als Teenager. Und dass du gesagt hast, ich fülle das aus und mach das, und hätte ich mich niemals getraut oder halt so gesagt, ja komm, nee, hast ja keine Probleme, anderen geht's viel schlimmer. Und ja. Was ich auch gelernt habe, es ist nicht schlimm, anderen Personen zu sagen, dass man diese Krankheit hat, oder bei mir waren es jetzt Depressionen mit Selbstverletzung. Da habe ich jetzt noch nie irgendwelche Menschen gehört, die gesagt haben, das ist ja blöd und Also man ist immer auf Verständnis gestoßen, weil ich habe auch ganz lange das meinen Eltern einfach nicht erzählt. Mhm. Die dachten dann nach der Schulzeit, dass es wieder alles in Ordnung ist und so. Und wenn man einfach offen zu den Menschen ist, dann habe ich nur positive Erfahrungen immer damit gehabt, wenn man ihnen sagt, ich bin hier in der Klinik, ich mache das jetzt, und dass man die auch mal anrufen kann, wenn es denen schlecht geht oder so. Und da wäre halt meine Frage, war das, also hast du auch diese Erfahrung gemacht, gerade bei deiner Mutter, da musstest du ja ihr auch sagen, ich möchte gerne die Unterschrift haben.
Ja, leider nicht. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht super entmutigend für alle, die zuhören. Ich kann euch sagen, ich habe es ja trotzdem geschafft. Also es geht trotzdem weiter. Ich hatte Menschen, die mich unterstützt haben, zum Glück. Bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und trotzdem habe ich den größten Teil alleine gestemmt, weil meine Eltern konnten damit überhaupt gar nie umgehen. Gar nie. Die haben... Das höchste der Gefühle war, dass sie mich gefragt haben, und wie war's? Und ich antworte, gut, okay. Also die Therapie.
Ja.
Und ich hoffe, ihr hört nie zu laut im Hintergrund. Mein Mann macht gerade Hundefutter.
Gut.
Okay. und bei meinen Freunden, wie das so ist bei jungen Menschen, manchmal, die können richtig scheiße sein. Also ich hatte wirklich auch Leute... Ja. Die da super eklig drauf reagiert haben, dass man sich selbst verletzt. Und von Verständnis kann da wirklich gar nie die Rede sein. Und natürlich hat es mich verletzt. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich null interessiert. Nee, sowas verletzt immer. Und das zerrt richtig böse am Selbstwert. Aber auch da ist wirklich das aller wichtigste, oberste Ziel, sucht euch Hilfe, damit ihr nicht mehr alleine seid. Das hat mir so krass geholfen, Menschen zu haben, die mir in die Augen gucken und sagen, es ist okay. Es ist okay und du kommst da irgendwann raus. Und heute, 14 Jahre später, und ich habe es sehr, sehr viel früher schon geschafft, aber jetzt 14 Jahre später kann ich wirklich zu 100% sagen, ich bin da raus und ich bin durch. Ich bin durch. Ich habe mich nicht mehr selber verletzt seit vielen, vielen Jahren. Denk auch nicht mehr drüber nach. Und das würde mir auch jetzt im Moment im Traum nicht einfallen. Einfach weil ich diesen krassen Support hatte und weil ich immer gesagt habe, ich bin mir das krass selbst wert. Und trotzdem ist jede Reise so krass individuell mit oder ohne Therapie.
Ja, genau. Aber das finde ich ein wichtiger Punkt, dass man sich einfach Menschen sucht, den man sich anvertrauen kann und wo man auch weiß, die behalten das für sich oder die reagieren auf eine Art und Weise, wie man das gerne hätte. Weil ich hatte auch, also klar, zu Teenagerzeiten bin ich auch nicht zu Menschen gegangen und habe gesagt, ja, ich mache das jetzt. Aber jetzt, sagen die zweite Phase, wo ich mir selber eingestanden habe, ja, ich brauche Hilfe, es ist schon gut, wenn man das einfach kommuniziert, jetzt nicht in der Welt rumträgt, ne, aber wenn man das einfach den Menschen erzählt, die einem wichtig sind und wo man dann auch Support bekommt. So.
Genau.
Die einem dann helfen.
Und vielleicht nochmal, um in das Thema Therapie reinzugehen, wie das abgelaufen ist. Ich habe bisher nur Erfahrung gehabt mit Gesprächs- und Verhaltenstherapie. Das heißt, ich habe noch nie eine Gruppentherapie gemacht. Es gibt ja ganz viele verschiedene Therapieformen. Und ich war auch noch nie in der Psychiatrie. Ich habe ja gesagt, ich möchte das nie. Und die Gesprächs- und Verhaltenstherapien, die ich bisher gemacht habe, sind genau das, was der Name impliziert. Es ist ein Gespräch. Also man unterhält sich mit dem Therapeuten über eine bestimmte Zeit, meistens 45 Minuten bis eine Stunde. Und der Therapeut stellt einfach die richtigen Fragen. Ich habe mich auch immer gefragt, was ist das, was die da machen? Und dann reden die mit dir und dann soll sich irgendwas verändern. Tatsächlich ist es aber so, dass ich die ganze Zeit gesprochen habe, logischerweise. Und die Therapeutin, in meinem Fall waren es immer Frauen, einfach mit den richtigen Fragen geantwortet hat, viel mich gefragt hat, warum oder was fühlst du dabei oder was ist da der Wunsch dahinter oder was auch immer da gerade kommt, einfach viel die richtigen Fragen gestellt, dass man anfängt zu reflektieren und Dinge zu hinterfragen, Glaubenssätze zu hinterfragen, so ein Glaubenssatz wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schlau genug, da hat mich meine Therapeutin, als ich 15 war, mal gefragt, warum musst du denn so tolle Noten haben in der Schule und warum musst du denn dafür so viel lernen? Und da habe ich gesagt, naja, weil ich das muss, natürlich muss man gute Noten haben. Ich habe mich unfassbar doll unter Druck gesetzt und ich habe es natürlich nie geschafft. Ich war immer eine 2- bis 3er Schülerin, ich war nie eine 1er Schülerin. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, vor der nächsten Chemiearbeit setz dich bevor die Arbeit losgeht, hin, lern alles, was du kannst in den 10 Minuten, bevor die Arbeit losgeht, und dann gibst du dein Bestes und lässt es sein. Und das war die erste erwachsene Person, die mir sozusagen die Freiheit gegeben hat, zu sagen, ich muss nicht wochenlang mich darauf vorbereiten und mir übelst Druck machen, um dann am Ende sowieso zu versagen. Weil ich werde es nicht können, es liegt mir einfach nicht, sondern ich kann mir einfach die Zeit nehmen, da so viel zu lernen, wie ich kann, kurz vorher, dann gebe ich mein Bestes und dann ist es gut genug. Und das hat wirklich auch mein Leben verändert, einfach.
Ja, ein wertvoller Ansatz. War das bei dir dann, sie hat es einmal gesagt und dann war bei dir so ein Schalter umgelegt oder warst du auch manchmal so ein bisschen so, als ob so, ja, lass die mal reden, und dann hat es aber noch nachgearbeitet und war so ein Prozess?
Bei manchen Sachen hat sich ein Schalter umgelegt und bei manchen Sachen, vor allen Dingen, wenn sie mir sowas gesagt hat, wie, dass ich wertvoll bin und also so dieser Grundglaubenssatz von, ich bin geliebt und ich bin wertvoll, das war schwer, da durchzudringen, aber dieser oberflächliche Druck, sag ich mal, dieses Weltbild von, ich muss funktionieren und ich muss leisten, das hat sie mir genommen. Das hat sie mir relativ leicht genommen, weil es hat mich schon immer angekotzt.
Ja.
Und ich habe sozusagen nur eine erwachsene Person gebraucht, die mir die Erlaubnis gibt, da loszulassen. Das hat mir extrem geholfen. Also manchmal können es wirklich die simpelsten Dinge sein, die dir so ein Therapeut sagt. Das sind oft Sachen, auch die dir deine Freunde, deine Familie vielleicht schon 100 Mal gesagt haben. Aber der Therapeut sagt es dir und plötzlich hat es einen ganz anderen Wert. Ich weiß nicht, ob du auch solche Erfahrungen gemacht hast.
Ja, schon. Also ich war ganz oft so, ja, lass die mal reden. Und deswegen habe ich gefragt, ob es bei dir immer schnell ging oder halt auch ein Prozess war. Und ich glaube, warum das für Therapeuten oder warum man das eher von Therapeuten oder TherapeutInnen annimmt, ist, weil es Fremde sind. Weil wenn jetzt irgendwie Menschen sind, die ich kenne und sagen, ja, du bist wertvoll, denke ich mir, ja, das musst du ja sagen, du bist ja mit mir befreundet. Ne?
Ja.
So nach dem Motto einfach. Und deswegen denke ich, dass Therapie da immer, also zumindest für mich ist es manchmal besser, als von einer fremden Person zu hören. Mhm. Genau, ich war auch nur in Anführungsstrichen in der Verhaltenstherapie. Ich war einmal in der Gruppentherapie, weil ich dann auch zur Reha gefahren bin, aber das fand ich ganz schlimm. Das war zu Corona-Zeiten und musste, wenn man da angekommen ist, musste man erstmal 24 Stunden in Quarantäne. Das hieß, man war auf seinem Zimmer 24 Stunden und ich hatte krasse Selbstmordgedanken, musste einfach 24 Stunden alleine in dem Zimmer eingesperrt sein.
Oh Gott.
Das war Horror gewesen.
Das ist ja.
Und dann da war ich auch nur eine Woche gewesen. Da tatsächlich habe dann gesagt, ich möchte gerne nach Hause. Und genau, und da war ich einmal zu einer Gruppentherapie. Da sitzt man dann wirklich in einem Raum zusammen. Da sitzt dann ein Therapeut mit. Und ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, über Achtsamkeit oder so. Also wo, in welchen Situationen kann man achtsam sein?
Mhm.
Und genau, also da erzählt dann wirklich jeder von seinen Problemen.
Ja.
Und andere können dann Tipps geben. So ein bisschen wie der Podcast, nur dass beim Podcast wir beide nur von uns erzählen und die anderen zuhören.
Okay, also wir sind hier eine riesige Gruppentherapie gerade. Ihr könnt natürlich gerne erzählen, aber ja, also wir werden es halt nicht hören. Oder, was ihr auch machen könnt, fällt mir gerade ein, wir können ein bisschen Werbung machen jetzt. Ihr könnt auf unsere Instagram-Seite gehen. Der Alles wird gut Podcast. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie die Instagram-Seite heißen wird, aber ihr findet den in der Folgenbeschreibung und da wird es immer einen Post zu der Folge geben. Und wenn ihr so frei seid und eure Erfahrungen teilen möchtet, könnt ihr das dort natürlich gerne machen.
Ja.
Und dann können wir uns alle ein bisschen gegenseitig unterstützen oder ihr lasst einfach nur ein bisschen Liebe da und dann wird das hier eine richtig schöne große Gruppentherapie.
Ja, das ist so, weil man kann einfach von unterschiedlichen Menschen, die haben unterschiedliche Ansätze und Ansichten und auch Erfahrungen oder auch vielleicht Tipps, wie sie was geregelt haben. Und ich bin dann immer jemand und sage mir, okay, dann probiere ich das eben mal aus. Und das finde ich immer sehr wertvoll, wenn man da einfach von mehreren Menschen viele Sachen aufnehmen kann einfach. Und deswegen freue ich mich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit uns interagieren.
Ja, voll. Das liebe ich sehr an Social Media.
Genau, es gibt ja diese, wir hatten ja gerade Gruppentherapie, Verhaltenstherapie und dann gibt es ja noch diese richtige Psychotherapie oder Tiefenpsychotherapie oder so.
Ja, ja.
Da redet man, glaube ich, ne, da redet man nur, bei mir war so Verhaltenstherapie, dass auch viel gesagt wurde, du musst was an deinem Verhalten ändern. Ja. Also deswegen Verhaltenstherapie.
Genau.
So, das ist so dieser grundsätzliche Unterschied, glaube ich. Und ich glaube, bei dieser tiefen Psychologie spricht man einfach in Anführungsstrichen, über die Vergangenheit und warum bin ich jetzt gerade so oder warum denke ich so.
Ja, ich glaube, die heißt tiefenpsychologische Psychotherapie.
Ja.
Genau. Und da werden dann wirklich die tiefgehenden Fragen gestellt und wirklich geguckt, wo genau kommt das jetzt her? Das ist was ich unfassbar gerne machen wollen würde. Einfach rein aus Interesse.
Ja.
Also das würde ich auch jedem empfehlen. Aber so scheiße das jetzt klingt irgendwie, aber ich glaube, es ist schwer, da ranzukommen. ich glaube, wenn man das so machen will, wie ich jetzt gerade, dass ich sage, ich bin stabil, ich würde aber einfach gerne wissen, woher die ein oder andere, ja, das ein oder andere Verhalten oder der und der Glaubenssatz herkommt, den ich habe, dann müsste ich das, glaube ich, in irgendeiner Form von Privatzahlung machen, vermute ich, weil ich, und ich kann es auch verstehen, also das, wo ich jetzt gerade bin, wäre es wirklich gemein, jemandem den Kassenplatz wegzunehmen, glaube ich. Also wir haben zwar gerade drüber gesprochen, dass jeder das wert ist und das sehe ich auch so und gleichzeitig sehe ich aber mich definitiv nicht in einer kranken Situation, gerade in irgendeiner Form, wo ich krank bin, sondern reines Interesse. Und dann denke ich auch, kann man so reflektiert sein und sagen, okay, ich muss dann jetzt nicht zur Krankenkasse, sondern kann halt gucken, ob ich jemanden finde, der das vielleicht online mit mir macht. Das gibt es ja auch, Online-Therapie. Genau. Und ich glaube, was ich auch machen würde heutzutage, wenn ich jetzt nicht psychotisch in einer Phase bin, wo ich mich selbst oder andere gefährde, würde ich, glaube ich, sogar überlegen, ob ich mir ein Coaching hole. Und auch Coaches können sagen, also auch Coaches würden, gute Coaches würden in einem bestimmten Fall sagen, such dir bitte Therapie. Ich kann dir hier gerade nicht mehr weiterhelfen. Und was es dann auch noch gäbe, aber das ist auch Selbstzahler, ist Heilpraktiker für Psychotherapie.
Mhm.
Wobei man da natürlich aufpassen muss, Heilpraktiker hat vielleicht ein oder die andere von euch schon mal gehört, dass es da ein bisschen Scharlatane auch gibt. Und ich würde auch ein bisschen aufpassen. Ich habe mich mit der Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie beschäftigt. Und die müssen definitiv nicht so viel leisten oder nachweisen oder lernen wie eine Psychologin oder ein Psychologe während des Studiums oder dann während der Ausbildung zum Psychotherapeuten lernt. Das ist wirklich ein Unterschied. Und was in dem Lehrbuch so ziemlich auf der ersten Seite steht, ist, wenn sich Patienten, die in die Kategorie Schizophrenie, wirklich extreme Depressionen, also wirklich solche Depressionen, dass sie ihr Leben nicht mehr alleine leben können, etc., also die wirklich schweren psychischen Krankheiten, die werden dann auch an sozusagen in Anführungszeichen richtige Psychologen oder Psychiater übergeben, weil das dann wirklich ein medizinischer Fall ist. Aber gerade wenn ihr jetzt Probleme habt mit eurer Ehe, mit eurer Beziehung oder weil ihr alleine seid und struggelt und wirklich das Gefühl habt, ich komme hier nie weiter und es geht einfach nicht mehr, dann würde ich auf jeden Fall zuerst mal zum Hausarzt gehen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Optionen, an die man sich wenden könnte, um erstmal irgendwie Hilfe zu bekommen, um sich erstmal nicht mehr alleine zu fühlen. Das ist wirklich so das Wichtigste, wie du das schon gesagt hast, Lara, dass man den Selbstwert erkennt, zu sagen, ich brauche eine Therapie und ich werde mir jetzt Hilfe suchen.
Ja, was mir auch gerade noch so, weil wir ja auch, also darüber sprechen, wie schwierig es einfach ist, einen Therapieplatz zu finden. Was ich mir einfach gewünscht hätte auch oder auch noch heutzutage für andere Menschen wünschen würde, dass es irgendwie so eine Art Mentoren oder Paten gibt, die jemanden an die Hand bekommen, die Person sagt, ich möchte jetzt psychologische Hilfe haben, sei es, ne, was du sagst, Beziehungsprobleme oder Stressbewältigung oder Ängste, also ne, weil wir jetzt immer nur so von Depressionen oder ich habe immer nur von Depressionen gesprochen, da gibt es ja noch ganz viel mehr, dass man einfach so einen Paten an die Hand bekommt, der einem auch hilft, einen Therapieplatz zu finden, weil das kann man nicht, wenn man so doll krank ist. Das ist schon zu viel, den Laptop aufzumachen und eine E-Mail zu schreiben. Oder dann bei vielen ist ja auch immer, musst du anrufen. Und einfach auch so diese Tipps, wenn man 10 Absagen von kassenärztlichen Psychologen hat, dann kannst du auch zu einem privaten Psychologen gehen oder Psychologin, die so einen kassenärztlichen Sitz auch oder so, das auch über die Kasse abrechnet. So war das zum Beispiel bei mir gewesen. So diese Tipps, weil viele sagen dann, ja, ich habe jetzt 3 Absagen, es ist ja eh nicht, ich werde ja eh keinen Platz finden. Und dann geht man einfach in Anführungsstrichen auch wieder zu einem Privaten und die können dann auch manchmal das über die Kasse abrechnen, aber das wissen viele auch gar nicht, dass man sich 10 Absagen von normalen, also ich sage jetzt mal, also von den Kassenpsychologen holt und dann einfach hoffen muss, dass man woanders einen Platz kriegt. Also ich muss auch wirklich sagen, hoffen, weil ich war nicht zufrieden mit meiner Psychologin. Also das war auch nur so, okay, damit ich jemanden habe.
Ja.
Ne? So, jetzt im Endeffekt hätte ich sehr gern, oder auch schon zwischendrin habe ich mir oft gedacht, so nee, eigentlich bringt mir das jetzt. Also es hat mich schon ein bisschen was gebracht, aber irgendwie hat die Chemie nicht so zwischen uns gestimmt.
Ja, ja. Ja, vielleicht fragen sich auch einige von euch, was mache ich denn dann? Ne? Wenn du dann die Zusage hast und hast du das Erstgespräch nach super vielen Absagen und so bitter und so hart, wie das klingt, aber alles, was ich sagen kann, ist halt wirklich, bleib dran.
Ja.
Es lohnt sich da wirklich für zu kämpfen, dann nochmal zu gucken und nochmal es mit jemand anderem zu versuchen, weil die Chemie zwischen eurem Therapeuten oder eurer Therapeutin und euch ist einfach, ja, die ist wirklich wichtig, wenn man echt langfristige Erfolge haben möchte bei dieser Therapie. Und ihr dürft euch das definitiv wert sein, da nach jemandem zu suchen, bei dem es wirklich klickt.
Ja, und dafür hätte ich gerne manchmal halt so einen, also für mich auch so einen Partner an der Seite gehabt, dass man nicht halt nach der 5. Absage so sich denkt, okay, bringt ja eh nichts, sondern dass man einfach jemanden an der Seite hat, der sagt, komm, wir setzen uns jetzt nochmal hin, wir schreiben jetzt weiter und ne, der einen da so ein bisschen auch unterstützt und anfeuert und auch sagt, komm, machen wir mal. Das
Hattest du eine Freundin oder einen Freund, der die dich unterstützt haben?
Nee, ich habe das alles selber gemacht.
Wow, ja, das ist echt hart.
Das, aber ich habe dann auch mich einen Tag, also ich habe dann auch immer die Zeiten genutzt, wo ich motiviert war und es mir gut ging. Man ist ja nicht, oder zumindest bei mir nicht, dass ich den ganzen Tag dann immer durchgehangen habe. Ja. Dann habe ich mir gesagt, okay, du schreibst heute 10 E-Mails, du brauchst ja nur 10 Absagen.
Ja.
Und da hast du meistens schon nach der Hälfte des Tages 5 Absagen, dann habe ich das in eine Liste geschrieben und dann hatte ich die Liste auch schon ruckizuckig voll. Es gibt auch eine Seite, die können wir auch verlinken in der Beschreibung des Podcasts. Mhm. Ich glaube, die heißt therapie.de, wo man einfach seine Postleitzahl angibt und ob man über die Kasse abgerechnet wird oder Privatpatientin ist. Und dort findest du dann alle Therapeuten in deiner Nähe und du kannst sogar danach filtern, ob es auch welche gibt, die privat sind, aber abrechnen über die Kasse. Also dieser Mittelweg und so. Das könnten wir unten auf jeden Fall mit in die Folgenbeschreibung machen, weil darüber habe ich mir zum Beispiel die 10 rausgesucht, die mir Absagen gegeben haben und aber auch meine Therapeutin dann gefunden, die einen Platz noch hatte.
Mhm.
Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut als Tipp und ja.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Was ich noch als Tipp mitgeben kann, ist definitiv der Hausarzt oder die Hausärztin.
Ja.
Mit denen sollte man sich grundsätzlich gut verstehen, denke ich. Und wenn ihr da unzufrieden seid, dann sucht euch jemand anders, weil die haben meistens irgendwie noch Plätze frei und da ist die Auswahl ein bisschen größer und es ist leichter reinzukommen.
Ja.
Und wenn man sich zumindest schon mal der Hausärztin anvertrauen kann und die weiß, dass man struggelt, dann kann man auch erstmal vielleicht einmal die Woche zur Hausärztin gehen und einfach mit der einchecken. Oder mit ihm einchecken, dass alles okay ist.
Ja.
Und die können einen eventuell dann auch unterstützen bei der Suche nach einem Therapieplatz. Und auch da, ich weiß, es ist super hart und ich weiß, viele von euch wollen das nicht hören. Und ich sage es trotzdem, anrufen ist besser als E-Mail schreiben. Ich weiß, die Menschen hassen das.
Außer wenn man Absagen sammeln muss, dann hat man sich schon schriftlich.
Ja, absolut. Das ist absolut wahr, wenn ihr auf Absagen sammeln geht, weil ihr sagt, nee, dann suche ich mir lieber Privatplatz, weil dann sind die Chancen definitiv höher, sind wir alle mal ehrlich. Dann natürlich E-Mail schreiben ist immer eine Option und ich kann das auch absolut verstehen. Ja, ich kann das auch voll verstehen, dass man, wenn es schon so weit ist, dass man sich überhaupt aufraffen muss, dann auch noch anzurufen, ist definitiv härter, als eine E-Mail zu schreiben. Ja. Aber wenn ihr gerade noch in dem Zustand seid, wo ihr sagt, na, ich denke schon, dass ich Hilfe bräuchte und naja, aber bin ich es wert oder bin ich es nie wert? Erstens, ja, ihr seid es wert und zweitens, sucht euch jetzt Hilfe, bevor es schlimmer wird. Weil dann wird es richtig hart, ohne dass ich euch Angst machen will, aber es wird halt einfach nie leichter. Und deswegen wirklich, wenn man das Gefühl hat, ich glaube, ich bräuchte Hilfe, es fällt mir gerade echt schwer, mein Leben zu bewältigen, dann sucht euch die Hilfe. Ihr habt es definitiv verdient und die Hilfe ist da. Und wenn ihr jetzt gerade noch die Wartezeit von 5 Monaten gut verarbeiten könnt, dann lasst euch auf eine Warteliste setzen. Ja. Das ist, glaube ich, dann die bessere Alternative, als gar nichts zu tun, auf jeden Fall.
Genau, oder so wie ich es gemacht habe, erst die Klinik, dann die PIA war das, diese psychologische Institutsambulanz und dann den Weg in die Therapie. Also genau, wenn es gar nicht mehr geht, einweisen lassen, in die Notaufnahme fahren oder in den Tageskliniken, da war ich, weil ich halt nicht woanders schlafen wollte, sondern zu Hause. Da habe ich auch angerufen und dann erzählt man denen dann auch, was man für ein Problem hat oder womit man gerade zu kämpfen hat. Und dann haben die mich auch nach 2 Tagen angerufen und gesagt, sie können nächste Woche kommen, obwohl sie beim ersten Telefonat gesagt haben, ja, gucken wir mal in 8 bis 10 Wochen oder so. Die sind da auch schon wirklich sehr, sehr nett und hinterher, dass man da was findet.
Das muss ich wirklich sagen, wie man sich selbst einschätzt, ist oft so weit ab von dem, wie das einen Arzt einschätzt. Und man bekommt da wirklich oft mehr und schneller Hilfe, als man im ersten Moment denkt, glaube ich. Also so war es bei mir auch, wo ich dachte, ja, ich muss da jetzt bestimmt ewig warten. Ich habe eine einzige Erfahrung gemacht, die ich gerne noch teilen möchte.
Sehr gerne.
Die euch jetzt nicht entmutigen soll, sondern im Gegenteil euch eigentlich Mut machen soll. Kurz bevor ich diesen krassen Zusammenbruch hatte auf meiner Arbeitsstelle mit meiner Chefin damals, bin ich zu der Kinder- und Jugendtherapie zurückgegangen, die mir damals ja schon geholfen hatten, so toll. Ich war aber über 18 und damit hatte ich keinen Anspruch mehr auf die Kinder- und Jugendtherapie. Die haben aber gesehen, dass ich Hilfe brauchte, also haben sie mich zu ihrer Psychiaterin geschickt. Wir erinnern uns, ich war schon mal bei einer Psychiaterin im Krankenhaus. Die hat mir einfach nur Tabletten geben wollen und hat keinen Bock gehabt, sich meine Story anzuhören. Und dort war ich wieder bei einer Psychiaterin. Und diese Frau, ich habe ihr erzählt, ich habe Depressionen, ich habe Angst, auf Arbeit zu gehen. Ich habe Panikattacken, wenn ich auf Arbeit bin und meine Chefin ist da. Ich kann morgens nie aufstehen. Mein Leben war die Hölle für mich zu der Zeit. Und ich habe ihr das alles so erzählt und sie guckt mich an und sagt zu mir, wissen Sie, was ich für Leute hier sitzen habe? Ich habe Leute hier sitzen, die schlimme Dinge erlebt haben, richtig schlimme Dinge. Und Sie, eine 18-jährige Frau, sitzen hier und heulen hier rum, weil Ihr Job Sie ankotzt? Und sie denken gar wirklich, nicht. Ich nehme mir die Zeit für sie. Die hat mich richtig zur Sau gemacht.
Hat sie nicht gesagt. Wirklich jetzt?
Wirklich, wirklich. Krass. Die hat mich richtig zur Sau gemacht. Ja. Das war schlimm. Das war richtig schlimm. Ich bin da raus. Ich habe so geheult. Ich bin so zusammengebrochen. Logischerweise, mir ging es furchtbar. Und die Frau hat mich genau in dem bestätigt, was so viele denken, du bist es nicht wert, dass man dir hilft, weil deine Probleme sind lachhaft. Und heute weiß ich, ich bin jetzt 10 Jahre älter als damals, diese Frau ist psychisch krank, aber richtig krank. Wirklich, Leute, wenn euch irgendjemand erzählt, ihr seid die Hilfe nicht wert, dann sucht euch jemand anders. Diese Leute sind einfach nur krank, weil ob ihr euch schlimm fühlt mit euren Problemen, wie schlimm ihr euch fühlt und wie schlecht es euch geht und ob ihr am Verzweifeln seid, weil euer Nachbar Geräusche macht, die euch in den Wahnsinn treiben und euch den Schlaf rauben, oder ob ihr von jemandem geschlagen werdet oder ob ihr in der Schule oder auf Arbeit unter solchem Druck steht, dass ihr das Gefühl habt, zusammenzubrechen. Euer Empfinden von eurem Schmerz und eurem psychischen Druck ist so individuell. Und das könnt nur ihr einschätzen, wie schlimm das wirklich ist. Und jemand, der für diesen Beruf geeignet ist, wird es erkennen und wird euch ernst nehmen. Definitiv. Also diese Geschichte soll euch auf gar keinen Fall Angst machen, sondern euch wirklich sagen, so, diese Menschen sind einfach ungeeignet für diesen Beruf. Lasst euch niemals von irgendjemandem erzählen, dass ihr es nicht wert, dass man euch hilft. Weil euer Schmerz ist euer Schmerz. Und der ist so individuell, das kann euch niemand absagen, dass ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr sagt, ihr fühlt euch schlecht. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich damals diese Arbeitskollegin hatte, die mich ernst genommen hat und dann mit mir woanders hingegangen ist, auch wenn mir da nie wirklich geholfen wurde, aber das hat mir wieder diesen Glauben zurückgegeben, dass es Menschen gibt, die mir helfen wollen.
Ja,
das ist wirklich wichtig, da dran zu bleiben.
Genau. Mit dem Blick auf die Uhr sind wir schon, also ich könnte noch ganz, ganz viel mehr darüber erzählen, aber leider haben wir uns ja selber eine zeitliche Begrenzung gesetzt.
Ein bisschen, ja.
Und wir machen ja noch viele weitere Folgen, wo wir einfach noch viel mehr einsteigen, ne? Und auch dann noch viel mehr erzählen. Und deswegen würde ich das noch so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Also erstmal hast du ja mit sehr negativen Zahlen angefangen, wie viele Menschen einfach erkrankt sind und wie schwer es einfach ist, einen Therapieplatz zu finden. Und wir beide, finde ich, haben aber eigentlich, wie unser Podcast-Titel schon sagt, alles wird gut. Es wird am Ende alles gut, auch wenn es jetzt gerade vielleicht aussichtslos scheint. Aber ihr werdet einen Therapieplatz finden. Wir hoffen einfach, dass wir euch da viele Tipps gegeben haben. Also entweder vertraut euch jemanden an, der euch auch einfach hilft, mal eine E-Mail zu schreiben oder bei einem Arzt anzurufen. Geht in den Dialog mit Ärzten, also mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, ne? Mit Freunden oder Familie, also bei denen man sich auch irgendwo sicher fühlt.
Ja.
Und dass man einfach nicht so alleine ist. Und es werden auch ganz viele dann bestimmt sagen, wenn es dir gerade nicht gut geht, ruf mich an. Also es habe ich noch nie gehabt, dass irgendjemand gesagt hat, ja schön.
Ruf mich nicht an,
wenn es scheiße geht. Das hatte ich eigentlich noch nicht. Also ne, ist jetzt nicht, dass ich das in der Weltgeschichte allen möglichen erzähle, aber denen ich es erzählt habe, war jetzt noch keiner, der gesagt hat, ruf mich bloß nicht an, wenn es dir scheiße geht. Das geht einfach in den Dialog und weil man kann schnell seine Gedanken in sich reinfressen und dann in so eine Spirale geraten und dann geht es ganz schnell runter. Genau, oder auch wenn man jetzt eine Panikattacke oder eine Angstattacke hat, das hatte ich jetzt, hatte ich schon, aber bei mir ist dann immer so, okay, ich will jetzt die Person nicht anrufen und belästigen, aber mach das einfach, die haben es ja angeboten.
Ja, absolut.
Auch richtig guter Tipp von mir. Ich mache es selber nicht, aber ich gebe den Tipp weiter. Nein, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, dass halt, dass man es gerne machen würde, aber nicht macht so, weil ich mir denke, okay, ist jetzt abends 9:30, so, ne? Macht es einfach. Ja. Die Leute haben ja gesagt, man kann sie anrufen und ich selber würde auch ans Telefon gehen, wenn mich jemand anruft, wo ich weiß.
Ich bin heute auch auf der Seite, die angerufen wird. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich kann euch sagen, als die Person, die angerufen wird, wenn andere Menschen gerade einen Heulkrampf haben und ihr Leben gar nicht mehr geschissen kriegen, es ist super, super schön, wenn man jemandem, der einem wichtig ist, helfen darf. Wenn einem dieses Vertrauen entgegengebracht wird, dass es der Person gerade schlecht geht und sie ruft dich tatsächlich an und vertraut sich dir jetzt an in dieser Situation, das ist oft für die andere Seite, die dann in der helfenden Position ist, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja.
Manche sind vielleicht auch erstmal überfordert damit, aber auch das ist nicht schlimm. Eigentlich kann man in dieser Situation nichts falsch machen. Also auch wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, ich habe eigentlich gar kein Problem, aber ich würde ganz gerne helfen, bietet den Menschen um euch rum an, zu helfen.
Ja.
Also auch das ist wirklich ein schönes Gefühl.
Ja. Genau, dass das Gegenüber das einfach los wird und man das nicht in sich reinfrisst und ja, dass man das einfach los ist aus dem System.
Genau.
Systemkörper.
Genau. Ja,
genau. Genau, und was habe ich noch mitgenommen, wenn wir genau zur Hausärztin gehen, Therapieplätze versuchen zu kriegen und was ist. Wir haben ein bisschen angeschnitten, was es für verschiedene Therapiearten gibt. Und da muss man einfach rausfinden, was für sich selbst das Beste ist. Ne?
Ja.
Ich hatte zum Beispiel eine in der Klinik, die hatte Angst, Fahrstuhl zu fahren. Die hatte natürlich eine Verhaltenstherapie, wo der Therapeut dann gesagt hat, wir fahren jetzt eine halbe Stunde Fahrstuhl. Oh, ich glaube, für die wäre Tiefenpsychologie nicht so das gewesen. Die musste dann wirklich machen. Hat mir immer sehr leid getan, wenn sie dann ihre Einzeltherapie hatte und dann, ich muss jetzt Fahrstuhl fahren. Ja.
Oh.
Ja.
Ja, verstehe.
Kannte
ich.
Der Therapeut kein Erbarmen.
Ja, absolut.
Genau. Das,
und für manche Menschen ist Gruppentherapie auch genau das.
Ja, genau. Richtige. Da muss man rausfinden, was für einen passt einfach.
Ja.
Ist auch, genau. Und ich finde auch Therapie. Das können wir auch mal eine Folge drüber machen, Medikamente, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, muss auch jeder selber für sich feststellen, ob es mit oder ohne Medikamente geht. Genau. Und ich finde, wir hatten auch schon ganz viele Punkte drin für unsere nächste Folge, weil in unserer zweiten Folge wollen wir über die Mid-20-Crisis sprechen.
Good old times.
Also dieses Gefühl, dass man sich halt einfach verloren fühlt und nicht weiß, was man machen will oder soll oder warum man überhaupt lebt. Mhm. Und ich fand, das haben wir hier schon immer so ein bisschen so angeschnitten. Und nur so als kleiner Teaser für die zweite Folge, hört also gerne rein.
Ja, da würden wir uns riesig drüber freuen.
Genau. Magst du den Abschied noch machen, weil es deine Folge ist?
Ja, sehr gerne. Also, was ich euch oder was wir euch gerne mitgeben möchten, ist, dass es definitiv möglich ist, Hilfe zu bekommen. Man findet oftmals schon unfassbar viel Support, Hilfe und Unterstützung im Freundeskreis oder in der Familie. Sprecht mit Menschen. Sucht euch die Hilfe. Ihr seid es so krass wert. Und wenn ihr gerade gesund seid und die Möglichkeit habt zu helfen, dann fragt einfach mal eure beste Freundin, euren besten Freund, euren Ehemann, eure Ehefrau, eure Mama, eure Oma, wie geht's dir eigentlich? Wirklich ernsthaft, wie geht's dir? Und seid für andere da. Das kann schon so einen Riesenunterschied machen. Generell glauben wir daran, dass es eigentlich nur besser werden kann. Ihr seid es auf jeden Fall wert und wir glauben ganz, ganz doll an euch, dass ihr das alles schaffen könnt. Ihr seid absolut nicht alleine. Wir stehen alle zusammen hier an einer Linie, an einer Front und versuchen mit dem Leben klarzukommen. Ja, und dann würde ich sagen, alles wird gut, oder?
Ja, alles wird gut.
Cool. Dann danke, dass du heute da warst, Lara.
Danke dir, Victoria. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, ich freue mich schon ganz doll auf das nächste Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal und wünschen euch jetzt einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald.
Macht's gut.
Tschüss.